Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin und auch unsere Freunde von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Das Namenstagfest, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, sicherlich haben wir uns alle mal darüber Gedanken gemacht, welchen Namenspatron habe ich? Was hat überhaupt der Namenspatron mit mir zu tun und wie komme ich zum Namenstag? Viele Fragen gibt es darüber zu beantworten. Viele Vorbilder sind uns natürlich unsere Heiligen. Und das besprechen wir jetzt, dieses Thema, heute mit Herrn Pfarrer Fritz May. Aus Langenfeld ist er mit uns jetzt verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Herr Pfarrer May, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben heute, das Namenstagsfest. Viele von uns wissen überhaupt gar nicht, wann sie Namenstag haben. Und was ist überhaupt Namenstag? Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist allein in der Heiligen Schrift ja schon so wunderschön, dass der Name so kostbar ist. So kostbar, dass wir nämlich wirklich beim Namen gerufen werden. Und ich mache mir immer selbst eine Freude daraus, wenn ich in der Schule bin und habe dann eine neue Klasse, dass ich dann die Kinder frage und bitte, Kinder, sagt mir eure Namen. Und dass die Kinder ihren eigenen Namen aussprechen. Wenn ich eine Anna habe, dann weiß ich ja noch, wie es ausgesprochen wird. Aber wenn ich zum Beispiel eine Janine habe, dann wird es vielleicht Janine gesprochen oder Janina oder Janine oder Janina. Und wenn dann die Kinder selbst den Namen aussprechen, dann hat das diesen Klang, ich gebe von mir etwas. Und in die Richtung geht das mit dem Namen. Denn bei Gott hat jeder einen eigenen Namen. Es gibt eine Stelle in der Schrift, ich weiß leider nicht jetzt genau, wo es ist, wo es dann genau darum geht, dass wir dann mit unserem Namen gerufen werden. Also es ist ganz, ganz kostbar, weil Gott selbst wird ja von Mose gefragt, Exodus 3,14. Wie ist dein Name? Was soll ich den Menschen sagen? Gott hat ja gesagt, geh zu dem Pharao und sag ihm, er soll uns ziehen lassen. Und dann sagt eben der Mose, was soll ich ihm denn sagen? Wie ist denn dein Name? Und dann sagt er ja, Yahweh, ich bin, der ich bin. Und das bedeutet, wenn ich meinen Namen habe, meinen Namen gebe, gebe ich mich Preis. Das ist zum Beispiel auch bei den Engeln so. Ne, wenn man von den Engeln spricht, der Michael zum Beispiel, wer ist wie Gott? Damit ist quasi schon seine Aufgabe man könnte sagen, sein Charisma genannt. Und in diese Richtung geht es eigentlich auch mit den Namen. Und es ist erstaunlich, wie bei manchen Namen diese Übereinstimmung stimmt. Also das ist, da habe ich dann manchmal meine helle Freude, wie das manche Charaktere, wie das wirklich passt, wie wirklich der Name passt, und zwar im Blick auf den Namenspatron. Denn wir haben ja die Tradition, die sehr gute Tradition, wenn wir taufen, dass wir jedem Menschen einen Namenspatron geben. Das heißt, auch wenn wir nicht christliche Namen haben, haben wir trotzdem einen Patron. Dann geben wir dann einen zweiten Namen, der dann von einem Heiligen ist, der dann schon das Glaubensleben bezeugt hat. Und der ist dann quasi wie ein Mantel. Wie ein Raum, wie ein Schutzengel könnte man sagen, der dann mit dem Menschen zieht und der auch ihm auch, man könnte sagen, in den Raum seines Charismas reinzieht. Dass so die Namen oft, nicht immer, aber oft eben tatsächlich den Charakter, ja ich sage lieber, das Charisma des Menschen prägen. Und umgekehrt, dass die Menschen den Namen geprägt haben und dass die Namen den Menschen prägen.
Herr Pfarrer May, das müssen Sie uns ein bisschen erklären. Sie haben gesagt, ganz oft stellen Sie fest, dass die Charaktere übereinstimmen. Mhm. Gehen wir doch mal ganz konkret auf einen Namen ein. Andreas.
Ja. Klasse. Das ist dann Ihr Namenspatron. Jetzt müsste ich Sie näher kennen und beobachten, wie Sie sich verhalten und wie Sie sich geben. Denn der Andreas war ja der Bruder des Petrus. Und wir wissen von dem, dass er eben ein starker Mann war, ein schweigender Mann, aber doch stark und treu. Und wie er dann eben zu Petrus gegangen ist und hat dann vermittelt. Na, allein diese Begriffe. Gut, man könnte sagen, ja, die finden sich bei allen Menschen. Das ist klar. Aber mit einem bisschen Wohlwollen kann man solche Charakterzüge finden. Das eben halt, das sind dann so, wie soll ich sagen, leise, stille Arbeiter. Ne, denn der Andreas hat ja auch dann ein Sterben gehabt, was so ganz, ganz schlimm war. Dieses 3 Tage an dem Andreaskreuz. Und da würde ich jetzt dann bei Ihnen dann rangehen. Bei Ihnen rangehen. Wenn wir uns dann mal am Wochenende treffen würden und dann mal Sie beobachten, wie Sie sich geben, wie Sie mit den Menschen sprechen, wie die Haltung ist innerhalb der Gemeinschaft, ne, am Tisch, bei der Mahlzeit, in der Gemeinschaft. Also das sind alles so Haltungen, die dann tatsächlich so dann auch das eigene Wesen offenbaren.
Das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, Herr Pfarrer May. Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut und bei Jesaja im 43. Kapitel steht, ich habe dich beim Namen gerufen. Also vorher steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst zu mir.
Ja. Ja. Das ist eben, weil, das ist, obwohl wir das nicht glauben, hat jeder bei Gott den eigenen Namen. Da gibt es keine Nummer und da gibt es nicht den Andreas 27 ja, und Andreas 2012. Und das gibt es nicht, sondern du bist der Andreas. So wie wir sie jetzt kennen, sind sie unser Andreas. Und bei Gott sind sie zwar auch der Andreas, aber doch haben sie eine ganz persönliche Du-auf-Du-Beziehung mit Gott, eben mit der Liebe selbst.
Das Namenstagfest, so haben wir ja diese Sendung genannt, bedeutet ja auch, es gibt was zu feiern.
Na klar. Denn das ist ja unsere wunderbare Tradition mit dem Namenstag, dass wir nämlich dann einen Schutzpatron haben. Und dann sind wir automatisch nicht mehr alleine, sondern wir sind ja dann in der Gemeinschaft mit unserem Patron, zum Beispiel mit Ihrem Apostel Andreas. Das war ja letzte Woche. Nein, der 30. November ist ja immer Andreas. Und dass wir dann zum Beispiel, ich mache das immer gerne mit der Liturgie, wenn wir die heilige Liturgie feiern, dann sind wir ja im Gottesraum. Und jetzt besonders bei der heiligen Messe feiert ja der ganze Himmel mit. Und nicht synchron, sondern das ist die eine Feier. Und da ist der heilige Andreas dabei. Ist dabei. Also, das ist ja das Phänomenale unseres Glaubens. Also, da könnte ich ja vor lauter Staunen da kannst du nur staunen. Weil, wenn dann der Priester das Kreuzzeichen macht und dann in die heilige Messe reingeht und dann die Wandlungsworte spricht und dann dem Vater eben das sich selbst dann schenkt, also Christus sich selbst dem Vater schenkt, ist das eine Opfer, was sich vollzieht. Und das ist auch für den Andreas gewesen, den originalen Andreas gewesen. Und dieses eine Opfer ist aber auch gleichzeitig, weil wir ja in den Leib Christi getauft wurden, unser Opfer. Also es ist dein Opfer, dein Andreas-Opfer. Und so wird jetzt diese Hingabe Jesu zum himmlischen Vater jetzt deine Hingabe. Und kannst sagen, Vater, ich schenke mich dir bedingungslos zurück, hier mit dem Opfer deines geliebten Sohnes, denn ich bin ja auch dein geliebter Sohn. So, und jetzt die Brücke zum Andreas. Und jetzt können wir quasi 2012 sagen, Vater, hier, ich schenke mich dir zurück und das Opfer von Jesus, damit der Andreas gestärkt wird in seiner Sendung als Apostel, damit er gestützt wird in seinen einsamen Stunden, wenn er dann geht von den Menschen, die sich öffnen und die sich auch verschließen, dass er gestärkt wird in den Tagen seines Martyriums, 3 Tage am Kreuz zu hängen. Und dass wir ihm dadurch den Rücken stärken, um dadurch so ein Vorbild wiederum für uns zu sein, 2000 Jahre später. Also das ist so miteinander, man könnte so modern sagen, verquickt, aber in Wirklichkeit ist es organisch verwoben, hineingebunden, organisch. Das heißt, es ist nicht ein Name, der hinter einem Namen steht, sondern es sind wie 2 Zellen an einem Leib, die quasi nur eine Membran trennt. Und das ist die sichtbare Welt. Denn in der unsichtbaren geistigen Welt sind wir in dieser Gemeinschaft. Da ist der heilige Andreas da und du bist da.
Herr Pfarrer May, das klingt ganz interessant, aber es klingt auch total paradox, um es mal so auszudrücken.
Ja. Wieso?
Sie haben gerade von dieser durchsichtigen Membran gesprochen, die uns praktisch in das reelle Leben, wo man ins reelle Leben durchblicken lässt.
Mhm.
Heißt es jetzt ganz konkret, Sie haben vorhin auf die Messfeier sind Sie zu sprechen gekommen, dass die Heiligen auch immer bei der Messfeier in Anführungszeichen anwesend sind?
Ja, genau. Ganz genau. Denn das sind wir ja wirklich. Es ist ja das Unfassbare, was unsere Vorstellungskraft total aushebelt, dieses ewige Jetzt beim Vater. Wenn der Priester sagt, das ist mein Leib, dann vollzieht sich das Werk der Erlösung. Wir machen doch keine fromme Erinnerung an früher. Also ich sage meinen Kindern immer, ich bin doch kein Postbote. Ja, ich gebe doch nicht euch irgendwelche Briefe und fromme Geschichten und sage, Kinder, lest mal, das ist nett. Und ich erzähle euch ein paar Geschichten von Gott. Ich bin doch ein Zeuge. Ich kenne doch den Vater. Der hat mich doch auserwählt. Der hat mich doch gesandt. Der hat doch gesagt, Fritz, jetzt los, lass krachen. Und bezeuge meine Liebe. Und das ist ja diese Wirklichkeit. Und wenn ich dann in der heiligen Messe sage, Vater, hier, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann ist wirklich dieses ganze Werk der Erlösung Christi da hineingenommen. Und es sind sogar schon alle Menschen, die je noch leben werden, schon in meinem Kelch drin. Und die sind jetzt schon berührt. Und die existieren ja noch, also geschöpflich, noch gar nicht. Aber wir haben sie jetzt schon im Kelch drin. Genau wie wir, ich mache das eigentlich bei den Kindern nicht am heiligen Andreas immer fest, sondern immer am heiligen Laurentius. Da kann man, das ist ja so gruselig, wie der dann da gestorben ist. Der ist ja aber eigentlich nicht weniger gruselig als der liebe Andreas. Andreas musste ja sogar 3 Tage da am Kreuz hängen. Laurentius war ja der, den sie gegrillt haben auf einem Rost und der dann den Henkern sagte, ich bin auf der einen Seite gar und ihr könnt mich drehen. Und dass ich dann sage, dann dieses Beispiel immer gebrauche, dass ich sage, wenn wir heute die heilige Messe feiern, dann können wir quasi durch diese Liturgie dem heiligen Laurentius zurufen, Laurentius, zeig's ihnen. Wir geben dir Rückendeckung durch unsere Liebe und durch unsere Herzen. Und so ist auf einmal dieses, was wir Zeit nennen, absolut aufgehoben. Ja, das stimmt. Das ist dann scheinbar wieder ein Paradox.
In der Präfation heißt es ja auch, wir singen mit den Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit.
Mhm.
Und dann kommt das Sanctus sozusagen.
Mhm, genau. Ganz genau. Darum, wenn ich die heilige Messe feiere, ob ich in der Schule bin mit 100 Kindern oder wenn wir jetzt unser Namenstagsfest, das war ja unser Pack an für die heutige Sendung. Ach so, darf ich das noch sagen mit den Kindern?
Selbstverständlich.
Ja, also heute hätten wir ja mit meinen Schülerinnen wieder Sendung gehabt und heute Morgen dann war bei uns dann so ein Schneefall und dann haben wir alle Schnee frei bekommen. Darum sind wir zwei jetzt alleine und dadurch sind die Kinder jetzt dann hoffentlich alle heil und gesund zu Hause. Sonst wären wir hier wieder mit unserer Truppe hier, mit unseren 10 Kindern. Denn das war ja der Pack an, wir haben morgen auf Muttergottestag unser Namenstagsfest. Und weil wir ja morgen auch keine Schule haben, feiern wir das dann am Mittwoch. Und dann sind wir mit allen 500 Kindern in der Kirche. Mit allen 500 Kindern in der Kirche. Und das ist immer so toll.
Dann hoffen wir, dass die Kinder uns alle zuhören heute.
Mal sehen, was sie sagen.
Mal gucken, ja. Jedenfalls mal herzliche Grüße an Sie.
Ja, gerne.
Ja, also nochmal auf die Präfation zu sprechen zu kommen. Natürlich stehen wir da, singen wir da mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit.
Mhm.
Meine Frage geht dahin, im Grunde genommen sind ja die Heiligen ja nicht auf dem gleichen Stand zu sehen wie die Engeln, oder?
Nein, ganz genau. Denn wir Heiligen, wir Menschen, sind ja eben von der Natur aus Menschen. Unser Menschensein. Und die heiligen Engel sind Engel sein und Gott ist Gottsein. Und eine Pflanze ist ein Pflanzensein. Nein, so gibt es, man könnte sagen, die Stufen innerhalb der Schöpfung. Und wenn ich das meinen Kindern immer erkläre, dann sage ich immer, Kinder, die Engel sind genau wie wir, nur ohne Material. ohne Leib. Das heißt, die können genauso denken wie wir, die sind vernünftig, sie sind klug und sie können auch miteinander kommunizieren. Nur wird dann unsere Vorstellungskraft schwer und trotzdem spüren die Kinder, was ich meine. Wenn ich dann zum Beispiel sage, du kommst morgens rein in deine Klasse und da kommt deine Freundin und du siehst sie und du spürst direkt, hey, was ist denn mit dir? Und dann hat sie kein Wort gesagt und du spürst direkt, dass es ihr nicht gut geht. Und das ist, dann haben die auch eine Ahnung davon, wie das geht. Dass zwei Menschen miteinander kommunizieren können, obwohl sie nicht miteinander sprechen. Obwohl sie sich gar nicht hören und vielleicht sogar auch gar nicht sehen. Und das ist, was mir so wichtig ist, dass wir das erkennen. Und am liebsten habe ich sogar, wenn wir das einüben lernen. Und das ist mir dann immer wichtig, wenn wir dann nach der Kommunion, dass wir dann noch mal ein paar Augenblicke uns dessen bewusst machen, dass ich sage, Kinder, jetzt versucht, ganz in der Stille eures Herzens Jesus zu hören. Erbittet euch von Jesus ein Wort. Das kommt dann nicht über die Ohren, die wir am Kopf haben, sondern es ist eine ganz leise Stille, wie eine Vorstellung. Aber in Wirklichkeit ist es ja die Liebesquelle in unserem Herzen und die dann praktisch meine Vorstellungen berührt. Und diese Vorstellungen, die verbreiten sich dann quasi wie eine Frequenz, wie Wellen, die dann in meiner Vernunft sagen, Jesus hat gesagt, er hat mich lieb. Ne? Das war jetzt keine Vision und doch war es ein reales Aufnehmen, nämlich durch diese Liebe des Geistes, die meinen Geist bewegt und diesen Geist, der dann mein Denken in Bewegung bringt, meine Frequenz quasi bewegt, ja, bei dem Gehirn mit den elektrischen Strömen und es dann eben rüberbringt, eben in meine, bis in die Gefühlswelt hinein, dass Menschen bei solchen Berührungen weinen. Na, und das ist dann auch immer ganz, ganz wichtig, dass es diesen Wesensunterschied gibt vom Mensch und Engel. Und doch diese wunderbare Gleichheit, nämlich diese vernunftbegabten, freien, personalen Wesen. Ein Mensch, dem manchmal sagen die Kinder, ja, wenn der und der stirbt, dann wird der ein Engel. Ich sage, nee, du bleibst immer ein Mensch. Und ein Engel bleibt immer ein Engel. Und eine Blume immer eine Blume. Da wird man nicht in irgendeine andere Stufe hineingewandelt, sondern wir bleiben, und genau das ist aber auch so kostbar, Menschen.
Na? Das Namenstagsfest, das ist heute unser Thema hier in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Fritz May aus Langenfeld, ist er mit uns verbunden. Das Namenstagsfest, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Fritz May aus Langenfeld, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer May, Sie sind Pfarrer und natürlich kommen auch Kindtaufen, die Sie halten müssen. Und dabei spielt ja der Namenstag bzw. der Name des Kindes eine ganz große Rolle. Wie erfahren Sie das? Sind den Eltern bewusst, dass die Kinder auch Namenstag feiern können?
Nee, da sorge ich aber für.
Wie machen Sie das?
Ich frage mich, wenn ich in die Klasse komme, die Kinder immer, Kinder, wann habt ihr Namenstag? Das frage ich dann immer. Automatisch, und dann mache ich die ja neugierig. Denn das ist ein Automat. Gut, ein paar Namen hat ja jeder von uns drauf. Ne? Wenn einer sagt, ich bin die Anna, sage ich, na klar, im Juli. Jetzt muss ich selber überlegen, 26., 27. Juli. Und dann, wenn dann einer Ja, anderen berühmten Namen. Die Mutter Gottes, also Maria. Ja, sag ich, wann hast du den Namenstag bei Maria? Hast du am 15. August oder hast du am 8. September oder hast du am 12. September? Oder dann mache ich die so neugierig, dass die wissen wollen, wann sie Namenstag haben. Und dann gibt es das, dann fangen wir an zu googeln. Beziehungsweise habe auch schon mal Hausaufgaben gegeben, da ich sage, Leute, dann guckt doch mal nach. Guckt doch mal nach, weil es gibt eine, so eine Heiligenlexikon-Webseite. Und dann kann man auch nachgucken. Gibt bestimmt noch andere, ist klar. Aber halt, dass ich wirklich dann forsche. Wer steht denn hinter meinem Namen? Oder meine Tabea zum Beispiel. Ne, dann haben wir dann geforscht, dann sind wir dann mit in den Computerraum, dann hat sie herausgefunden, ach, das ist ja die Tabitha. Ne, die hier aus der Heiligen Schrift wieder. Das ist die, die Petrus dann geheilt hat. Tabitha, ne, ich sage dir, steh auf. Und ja, einfach, dann versuche ich die dann eben neugierig zu machen, dass hinter dem Namen dann wirklich jemand ist. Und dadurch kommen die in das Bewusstsein, ich habe Namenstag.
Mhm. Interessant, und ganz interessant finde ich auch, neben dem Geburtstagsfest kann man auch das Namenstagsfest richtig feiern.
Na klar, da kann man richtig feiern, ganz genau. Und wenn wir versuchen das auch, zum Beispiel, wir machen es ja mit unserer Schule, nein, dass wir ganz bewusst unser Patrozinium, also unser Namenstagsfest, und das sage ich dann den Kindern auch, ich sage Kinder, so wie du einen Namen hast, so sind wir eben halt in unserer christlichen, katholischen Schule, hat sogar unsere Schule einen Namen, eine Patronin, und das ist die Mutter Gottes selbst. Das war so schön. Vor Jahren sind wir dann mal bei uns hier in den Kölner Dom. Und wir zwei, also mein Direktor und ich, ne, hatten wir so eine, selber dabei lachen, wir hatten so eine durchgeknallte Idee, soll man nicht in den Kölner Dom? Och, das geht doch bestimmt nicht, das ist doch der 8. Dezember, es ist doch, wie sollen wir denn da rein? Und dann haben wir uns einfach ein Herz gepackt und haben angerufen, Leute, wir wollen gerne am 8. Dezember kommen. Dann sagten die total locker, na klar, kommt, wann wollt ihr denn kommen? Und dann hatten wir morgens früh den Kölner Dom für unsere Schule. Dann haben wir unsere Schulmadonna mitgenommen. Und dann haben wir den zwei große blaue Plakate genommen. Und dann haben wir dann die Sterne drumherum gemalt, also gebastelt. Und dann haben wir mit allem Mann das Weihegebet an die Mutter Gottes, dein Gebet, das unter deinem Schutz und Schirm. Und dann durfte ich sagen, uns hat keiner gemeckert. Und dann durfte ich sagen, so Kinder, jetzt haben wir zwei Direktoren, unseren Herrn Direktor, aber wir haben auch unsere Mutter Gottes. Und das war so ein schönes Erlebnis, dass wir dann wirklich uns bewusst machen, die Mutter Gottes gehört zu uns. Wir sind in ihrem und unter ihrem Schutz.
Mhm. Mhm. Sie feiern das Namenstagsfest mit der kompletten Schule, mit der gesamten Schule. Mhm. Wann ist das ganz genau?
Immer am 8. Dezember. Mhm. Also es wäre morgen. Morgen ist es, eben weil es der Samstag ist, haben wir ja keine Schule. Und dann haben wir geguckt, wann es am besten passt dann für nächste Woche. Dann war das eben für uns dann von der Schule, vom Schulablauf her am Mittwoch. Und so feiern wir dann am Mittwochmorgen, haben wir die ersten beiden Stunden, sind die Kinder in der Klasse mit den Klassenlehrern und feiern dann Advent. Und dann gehen wir rüber in die Kirche und feiern dann unsere heilige Messe, unser Namenstagsfest.
Mhm. Morgen ist natürlich das Fest, die unbefleckte Empfängnis, Immaculata Conceptio. Mhm. Da müssen wir ein bisschen näher drauf eingehen. Was Gerne. Sagt uns dieses Fest, Herr Pfarrer May?
Gerne. Da möchte ich, ja gerne, das ist so eine, aber darf ich ausholen?
Natürlich.
Da muss ich nämlich für ausholen. Denn das ist ja nicht nur jetzt ein Geburtstag eines Heiligen oder ein Sterbetag eines Heiligen. Und jetzt dieses Fest selber, den Tag ihrer Empfängnis, der Augenblick des Beginns ihres Lebens, dass ich quasi da den Schritt davor gehe, nämlich in das Geheimnis Gottes selbst. Wir können das Leben von Mutter Gottes eigentlich nur aus diesem Blick heraus beobachten. Eigentlich immer die Menschen. Sie kennen ja die Stelle im Jesusbuch, Band 1, Seite 327, unten rechts, wo dann der Heilige Vater sagt, dass wir nur von Gott her den Menschen wirklich beobachten können. Und das ist bei Mutter Gottes erst recht so. Dafür müssen wir wissen, dass Gott eine andere Natur hat als wir Menschen. Eben nicht Geschöpf. Das ist so wichtig, das ist so grundlegend, also wirklich Grundkurs des Glaubens, dass wir uns das bewusst machen, er ist Er ist anders. Er ist nicht Geschöpf, sondern er ist immer schon gewesen. Und das ist das, was unsere Vorstellungskraft sprengt. Aber das darf es auch. Sonst wäre es ja nicht Gott. Dann könnten wir ihn ja begreifen, im Sinne von einen Ball umfangen. Können wir nie. Wir können Gott berühren, quasi von innen. Inwendig wie ein Kind, das im Schoß der Mutter ist. So können wir uns das eher vorstellen. Und dass wir dann uns bewusst machen, was Christus nämlich offenbart hat. Das heißt, dass er den Vater uns gezeigt hat. Wie Gott ist. Er ist dreifaltig, aber ein Gott. Und das sprengt ja schon wieder unsere Vorstellungskraft. Ja, was denn nun? Drei Personen, dreimal du, aber doch nur ein Gott. Und nicht drei Götter. Und dieses ist so wichtig, weil damit zeigt sich, dass Gott Beziehung ist. Gott ist Beziehung. Er ist nämlich nicht nur einer, der dann auf einem Thron sitzt und dann die Schöpfung wie Marionetten dann führt, sondern er als Gott ist Beziehung. Und zwar bräutliche Beziehung. Das heißt, der Vater ist der, der sich ganz verschenkt, der sich ganz im Sohn ausspricht. Wir lernen im Johannesevangelium, 1. Kapitel, wie Gott durch das Wort alles schafft. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und das ist der Vater, der sich im Sohn ausspricht. Und wenn ich das jetzt visualisieren könnte, also ich stelle mich dann hin vor die Kinder, dann sage ich, Kinder, schaut mal, wenn jetzt dann mir einer gegenübersteht und ich bin jetzt der Vater und ich sage, Sohn, ich spreche mich dir ganz aus, ich liebe dich, dann gehe ich quasi rüber zum Sohn und damit wird der Platz, mein Platz, der Platz des Vaters leer. Und wenn man dann die Kamera anhalten würde, in diesem Moment könnte man wirklich sagen, der Platz des Vaters ist leer. Meine Kinder würden sagen, voll leer. Und dann ist der Sohn aber der, der sich vom Vater ganz empfängt, aber nicht sich behält und das nicht bunkert, sondern der sich dann ganz dem Vater zurückschenkt. Und wenn man dann wieder die Kamera anhalten würde, wäre der Platz des Sohnes leer. So, und das ist so wichtig, diese Dynamik, diese gegenseitige Hingabe, denn aus dieser Hingabe vom Vater und vom Sohn geht der Heilige Geist hervor. Auch da sind die Vokabeln anders. Der Heilige Geist wird nicht gezeugt. Der Sohn wird gezeugt. Gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Aber der Heilige Geist wird nicht gezeugt, sondern der geht hervor. Man könnte sagen, er ist die Frucht aus der Liebe, der Vereinigung von Vater und Sohn. Und das Ganze ist Geist. Eben weder Mann noch Frau noch irgendwas anderes, sondern es ist ja von der Natur her ist Gott Geist. Und das ist, was wir ganz langsam verkosten müssen, auch von den Begrifflichkeiten uns immer wieder ruhig vor Augen führen müssen. Und dann geht das. Wenn man das erste Mal hört, wird man schwindelig. Das ist normal. Darum wiederhole ich das auch immer wieder. Und wenn das dann die Kinder spüren, wenn die dann sehen, ja, guck an, das ist wirklich der Vater, der Sohn, wie dieses Dreieck. Eigentlich wie zwei und dann in der Mitte der Heilige Geist. Man könnte schon fast sagen, wie das Kind. Aber das will nicht zu sehr menschlich die Formulierungen da reinbringen. Und wenn ich da jetzt nochmal kurz ausschwenken darf, dann den Kindern sage, weil es berührt mich total, dann heißt es nämlich im Band 1, Seite 327, da spricht der Heilige Vater vom guten Hirten und sagt dann, das Kennen, das Jesus mit den Seinen verbindet, steht im Innenraum seines erkennenden Einsseins mit dem Vater. Und als wir das dann fünfmal gelesen haben, sagt dann die Katrin, heißt das, ich bin der Mittelpunkt der Beziehung Gottes? Das genau auf den Punkt gebracht. So, das ist die Ausgangslage. Der ewige Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind als Gott absolut selig und glücklich. Und die haben beschlossen, sie wollen eben Geschöpfe schaffen, die Anteil haben an dieser Seligkeit. Aber wie wollen sie das tun? Genau wie sie selber sind. Man könnte sagen, wie sie selber gebaut sind. Aber das kann man ja nicht sagen. Sie sind ja Gott. Sie sind ja nicht gebaut worden, sondern die waren ja immer so, wie sie sind. Also, bräutlich. Bräutlich. Und so hat Gott zwar die sichtbare Schöpfung geschaffen, ohne sie zu fragen. Aber bei der Menschwerdung, da war es anders. Da wollte er über diese Bräutlichkeit Mensch werden. Und dazu hat er eben quasi die Braut ausgesucht. Und das war Maria. Und das eben, das Ganze als Hinführung zu der Bedeutung der Berufung von der Mutter Gottes. Dass sie dann in ihrer Seele her, und das ist dann der Tag morgen, wo sie dann empfangen wurde im Schoß von Elisa, von Anna, dass die Empfängnis, die leibliche Empfängnis, eine ganz natürliche war, aber dass eben die Seele, die hineingelegt wurde, schon, und jetzt kommt's, in meiner Sprache sage ich, schon im Zustand der Taufe war. Man könnte sagen, sie wurde mit der Taufgnade direkt eben empfangen. Das heißt, sie war vom ersten Augenblick eben ohne Sünde. Und das ist der kleine, aber doch so große Unterschied, dass quasi das Werk der Erlösung, was Christus erst nach 40, 45 Jahre später vollzieht, bei ihr aber schon Früchte zeigt. Das ist eben, was uns wirbelig macht. Aber da wünsche ich mir, mein Lieben, dass Sie da hineindenken, was wir zwei eben ausgetauscht haben über die heilige Liturgie, dass es ja da bei Gott keine Zeit gibt, dass es dann da in dieses ewige Jetzt ist. Und wenn wir da in diese Richtung hineindenken, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie Gott selbst da eingegriffen hat, dass es ein Neuanfang ist mit Maria. Und den dritten Band vom Heiligen Vater jetzt ganz, ganz neu rausbekommen. Da sagt er das nämlich, dann spricht er von dem Stammbaum und dass nämlich dann am Ende vom Stammbaum etwas ganz anderes steht. Dann werden immer der ist von dem und der ist von dem. Und dann sagt der Heilige Vater auf Seite 18, was in Maria geworden ist, stammt vom Heiligen Geist. So biegt der letzte Satz den ganzen Stammbaum um Maria um. Maria ist ein neuer Anfang. Maria ist ein neuer Anfang, also in diesem Stammbaum. Ihr Kind stammt von keinem Mann, sondern ist Neuschöpfung, ist geworden durch den Heiligen Geist. Und das ist so wichtig, dass wir uns nämlich dann fragen, was traue ich Gott zu? Hat er wirklich da so eingegriffen oder ist das ein natürliches Phänomen, was wir dann eben mal wissen? Nein, ich glaube, in diese Richtung müssen wir ahnen, eben zu denken, dass die Seele der Mutter Gottes eben unmittelbar von Gott gemacht ist, genau wie deine und meine Seele auch. Unsere Seele ist auch direkt von Gott gemacht. Aber die Seele eben von Maria ist so gemacht, quasi wie unsere Seele ist, wenn wir getauft sind.
Mhm. Das heißt ja dann auch, Gott hat Maria vom ersten Augenblick ihres Lebens Maria auch vor ganz viel bewahrt, vor Sünde und noch viele mehr.
Genau. Ohne Wenn und Aber. Genau. Ne? Sie hat uns, aber dieses bewahrt ist nicht ein Bunker, sondern es ist ein Zustand. Denn Maria hätte in ihrem Zustand auch sündigen können, genau wie Adam und Eva. Nein, die haben ja auch, die waren ja, man könnte sagen, in demselben Zustand. Nein, aber es heißt ja dann, und das finde ich auch so schön, es heißt ja dann in der Schrift, beziehungsweise in der Tradition, durch die Taufe werden wir ja noch wunderbarer wiederhergestellt als der Zustand vor dem Sündenfall. Das heißt, ihre Seele war ja dann sogar noch strahlender als die von Adam und Eva. Obwohl, ich kann mir das gar nicht vorstellen und doch kann ich es mir vorstellen. Also, ich lasse es mal so stehen. Nämlich, Maria hat quasi diesen Glanz Gottes gehabt, dieses ganz Liebe, ungebremst Liebe, Denn das ist es ja immer. Was Gott tut, ist ja Liebe. Und dadurch hat sie eine andere, wie soll ich das formulieren, dass es nicht falsch rüberkommt, eine andere Stufe, eine andere Qualität gehabt. Das heißt aber nicht, und das ist ganz wichtig, dass sie nicht hätte sündigen können, sondern sie hätte auch sagen können, nein, das will ich nicht. Ich will das, ich will nicht das, ich will das und ich will nicht das.
Das Namenstagfest, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Ist er mit uns verbunden? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie gerne mitsprechen wollen, wenn Sie Fragen haben, jetzt ist auch die Möglichkeit dazu. Ich lade Sie ein. Rufen Sie an. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Das Namenstagsfest, das ist heute unser Thema. Gerne dürfen Sie mitsprechen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Fritz May. Herr Pfarrer May, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung, in der Telefonleitung. Frau Podelko, sie ruft an aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Podelko.
Hallo.
Herr Pfarrer May, ich habe eine Frage, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Dass also Maria einen doch richtigen Mann gehabt haben soll.
Den Vater Josef.
Ja, aber das ist doch nachgewiesen worden, dass das so nicht stimmt. Es ist ihr Ziehvater geworden, aber er war nicht der Zeuger. Er hat also ihr keine sogenannte Samenspende gegeben.
Nein, das ist ja klar. Das ist ja Logo.
Bei mir so rüber. Sie haben das so erwähnt, wie wenn das eine ganz normale Zeugung auch wäre von männlicher Seite.
Moment. Da müssen wir noch mal reinhaken.
Meinen Sie jetzt Maria selbst?
Ja, ja, ja.
Ja, natürlich.
Wieso? Das ist haben klar. Wir also völlig anders gelernt. Also wo ich noch im katholischen Religionsunterricht war, da hatten wir gehört, Maria hätte vom Heiligen Geist empfangen. Und der Josef, der hatte schon Kinder und der hatte die Maria zu sich genommen als schwangeres Mädchen. Also er hat sie nicht begattet.
Moment mal.
Das ist ja für uns Mädchen immer sehr interessant gewesen und auch diese Frage, wieso sollen wir Mädchen also keine Priesterinnen werden dürfen und nicht ministrieren, das war damals, wissen Sie, ich bin schon 59 Jahre alt, ja. Für mich eine ziemliche, naja, Schwierigkeit und Hürde, denn da fand ich mich als Mädchen, die so sehr gläubig war und fromm und so weiter, immer sehr missachtet in meiner Seele, ja, so die ja. Gott sehr geliebt hat und auch ihm dienen wollte, sogar Theologie studieren wollte. Ich war damals nicht so schlau, einfach evangelische Theologie zu studieren. Das hat mir auch keiner gesagt, dass ich das ja machen könnte, um dann doch Priesterin zu werden oder Pfarrerin. Auf jeden Fall ist es ja jetzt egal. Auf jeden Fall diese zentrale Sache, dass Maria also doch eine von einem Mann sogenannt befleckte Empfängnis hat.
Nein.
Da ist genau ein Missverständnis, Herr Pfarrer May. Das müssen wir jetzt ganz deutlich klären.
Ja, müssen wir klar klären. Habe ich Sie verstanden, dass praktisch Maria nicht Jungfrau war?
Wanken.
Bitte nochmal.
Da würde eine Grundfeste meines Glaubens ins Wanken geraten. Also ich habe mich sehr lange damit befasst. Mhm.
Fragen wir doch nochmal, Herr Pfarrer May, erklären Sie es doch nochmal, das Fest unbefleckte Empfängnis.
Also Maria selbst, nicht Jesus, sondern Maria, ist ganz natürlich empfangen worden von Joachim und Anna. Eines ganz natürlichen Weges.
Die Eltern von Maria.
Die Eltern von Maria.
Ja, ja, klar.
So, aber Jesus selbst, der ist jungfräulich empfangen worden, ohne Josef. Und zwar, gucken Sie mal nach, im neuen Buch, Band 3, Seite 64, dann sagt er also, so wunderbar klar, sagt der Heilige Vater, ist es also wahr, dass, was wir im Credo sagen, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria? Die Antwort lautet ohne Einschränkung, ja.
Okay, also das, was Sie, das habe ich jetzt völlig falsch verstanden. Die Geburt von, die Zeugung bzw. Empfängnis von Maria als Kind quasi, das sind normale Eltern, aber da hat ja noch nie jemand irgendwas wissen.
Ah, okay.
Ja, ich denke, damit ist das geklärt. Dankeschön, Frau Podelko, für Ihren Anruf.
Ja, gerne.
Okay, alles gut.
Alles Gute.
Danke.
Wiederhören. Tschüss. Es geht weiter mit Frau Zerr. Grüß Gott, Frau Zerr.
Guten Tag.
Hallo.
Hallo. Herr Pfarrer May, ich habe einen Vornamen, den gibt es überhaupt im Kalender nicht. Ich heiße Hannelore.
Hannelore.
Was soll ich denn damit anfangen?
Wie, den gibt es nicht im Kalender?
Nee.
Andreas, guck mal nach. Heiligenlexikon.de. Nee.
Ja, Moment.
Wir gucken nach.
Ja, nee, ich weiß es. Ich kenne die Heiligen gut.
Also, aber?
Wissen Sie, dann hätte ich ja eine Chance. Da könnte ja ich die erste kanonisierte Hannelore werden.
Ne? Das müssen Sie sowieso. Denn es ist ja so, da sind ja auch Namen zusammengesetzt.
Ja, klar.
Und Sie wissen, welche Namen das sind?
Ja, Johanna Eleonore hat mir auf meinen Firmenzettel geschrieben. Ja.
Also ich habe was gefunden.
War so schnell?
Ja.
Aber bestimmt nicht Hannelore, das glaube ich nicht.
Hannelore, Bedeutung? Gott ist gnädig und Gott ist mein Licht.
Nein.
Kommt aus dem Hebräischen und aus dem Arabisch-Griechischen. Ist es ein Doppelname, besteht aus Hanne und Lore.
Ja, genau.
Ja.
Komme ich auch hier.
Und wann ist der Tag?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also da stehe ich jetzt.
Genau, es gibt keine Heilige, ne?
Mhm.
Eine heilige Hannelore.
Gibt es? Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Also ich vielleicht irgendwann.
Ja, aber hallo, das muss aber.
Nee, also da muss ich erst mal tot sein und dann vielleicht.
Nee, Sie müssen es weiterleben, einfach nur weiter
einfach
in der
so.
Liebe.
Mhm. Einfach so. Nee, ich bin gefirmt worden, also ich komme aus Würzburg, da bin ich auch. Und da hat man auf meinen Firmenzettel, da hat damals der Herr Kaplan gesagt, ja, Hannelore, kann man nicht auf den Firmenzettel schreiben. Haben sie dann willkürlich Johanna Eleonore geschrieben. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich weder Johanna noch Eleonore heißen will.
Ja. Und sehen Sie, da ist der Punkt. Mhm. Na? Mhm. Denn jetzt müsste man gucken, was Hanna nämlich heißt. Was Hanna heißt, heißt ja die Begnadete.
Ja, genau.
Und ist das nichts?
Naja, doch.
Und was Lore heißt, das heißt, Gott ist mein Licht.
Ja, das
ist nix.
Das ist natürlich supi.
Ja, guck mal. Und das ist, was ich von den Kindern auch kenne, diese Versöhnung mit dem eigenen Namen. Mhm. Na? Und das dauert lange.
Ja.
Es gibt eine heilige Eleonore, beziehungsweise heilige,
gibt's,
weiß ich nicht.
Ja, die gibt es und die ist am 25. Juni und da habe ich sogar Geburtstag.
Aha. Guck mal, es gibt auch eine Eleonore von England, 21. Februar.
Die kenne ich nicht.
Macht nichts.
Man muss nicht alles kennen. Nee, wissen Sie, ich bin mit meinem Namen nicht unzufrieden, nur mit dieser Willkür, die damals auf dem Zettel da und das hängt mir.
Ja.
Aber das ist nicht so schlimm.
Geben Sie mir das mal, das meine ich jetzt ganz ernsthaft.
Ne? Ja.
Manchmal hört sich das lustig an, wenn ich das so formuliere, aber ich meine das immer ganz ernst.
Mhm.
Geben Sie mir das ab. Das meine ich ganz bewusst so. Und sag Vater, ich bringe dir die Umstände, wie mein Name ist.
Mhm.
Eine Schülerin zum Beispiel sagt, ja, meine Geschwister wollten, dass ich so und so heiße und ich bin immer sauer auf die, dass ich jetzt, weil die das wollten, heiße ich jetzt so und so. Ja, das ist richtig ein ganz mühsamer Weg der Versöhnung.
Mhm. Jo. Nee, es ist, mal wissen Sie, das ist x Jahre her.
Also, ja, trotzdem, aber es beschäftigt Sie ja heute noch, sonst hätten Sie nicht angerufen.
Ja, gut. Dankeschön, Frau Zerr, für Ihren Anruf.
Viel Kraft.
Alles Gute.
Danke Ihnen auch.
Ade.
Auf Wiederhören. Herr Pfarrer May, der Namenstag ist, der Namenspatron ist ja im Grunde genommen ganz was Besonderes. Das haben wir ja vorhin auch ganz deutlich gesagt. Ich verstehe das so, dass der Namenspatron auch ein ganz persönliches Geschenk ist, nicht unbedingt von den Eltern, sondern von jemand, der über uns steht, von Gott.
Ja, und ja, ohne Wenn und Aber, ja. Denn das ist wirklich so. Denn genau wie wenn wir... Wir sind ja durch die Taufe dieser eine Leib. Und das ist ja kein Zufall. Und so sind auch die Heiligen, die Namenspatrone, keine Zufälle. Auch wenn wir meinen, das wäre Zufall. Und doch ist es so. Nein, das dann dieses, es gibt eine Tradition, Jahresheilige zu ziehen. Und dabei wird dann gesagt, nicht wir ziehen die, sondern die ziehen uns. Nein, dass wir denen dann auch gegeben wurden, dass wir dann wirklich in dieser Gemeinschaft füreinander sind und die nehmen das auch ernst. Nicht nur wir, sondern die nehmen das ernst. Und der Gedanke ist auch sehr liebevoll, sehr schön.
Ja, die Sendezeit neigt sich dem Ende zu, Herr Pfarrer May. Ganz herzlichen Dank.
Darf ich zum Schluss noch die Schriftstelle sagen? Ich habe sie gefunden.
Unbedingt.
Auf Offenbarung 2,17 ist die Stelle, wo es nämlich heißt, ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Nein, das ist diese Einzigartigkeit von dir. Nein, du bist dann der Andreas, wir kennen dich als Andreas und doch bist du eben der einzigartigste Andreas, ja, den es eben gibt. Du bist eben du und nicht eine Kopie vom heiligen Andreas. Und doch gibt es Charismen des Andreas und der Andreasse.
Gut. Ja, danke schön.
Darf ich einen Segen noch geben?
Kleinen Augenblick, selbstverständlich.
Ja.
Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne gibt es auch diese Sendung nochmal zum Nachhören auf CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675120 und wie immer von außerhalb Deutschlands 0049 8323 9675120. So viel in Kürze und natürlich alles in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Internetseite www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse und dort übrigens gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer in unserem Download- und Podcast-Angebot. So, jetzt, Herr Pfarrer May, darf ich Sie um den Segen bitten, das letzte Wort soll Gott haben.
Vater, ich danke dir für deine Vorsehung, für unsere Namen und liebe Heiligen, ich danke euch und liebe Seligen, die ihr uns in eurem Schutz habt. Und so bitte ich jetzt mal, die lieben Heiligen und Seligen des Himmels, euren Anvertrauten einen besonderen Kuss zu geben. Dass jeder jetzt weiß, auch die nicht genau wissen, wer sie jetzt gerade berührt, aber dass ihr euch kennenlernt und dass jeder eurer Anvertrauten das spürt, dass er geborgen ist, dass er geliebt ist, dass er umfangen ist, dass er kostbar und wertvoll ist und dass er nur den einen Namen hat, weil es ihn nur einmal gibt und sie nur einmal gibt. Danke euch. Und das gewähre euch nun auf die Fürsprache der Mutter Gottes, auf die Fürsprache aller eurer Heiligen und Seligen. In der Kraft des Kostbaren und auf die Fürsprache der Heiligen Engel. In der Kraft des kostbaren Blutes der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.